Ingo Schulze, Augusto der Richter ist ja eine von 9 italienischen Skizzen, die sie in dem Buch Orangen und Engel veröffentlicht haben. Im Hörspiel steht also alleine, was ursprünglich eben in einem größeren Zusammenhang auch eingebettet war. Können Sie ein bisschen was über den Aufbau dieses Buches erzählen? Also was verbindet diese Geschichten untereinander und kann der eine, wie es jetzt ja der Fall ist, problemlos alleine stehen?
Ich denke schon, dass die alleine stehen können. Der Hintergrund aller dieser 9 Geschichten ist Italien. Ich hatte das Glück, 2007 in der Villa Massimo zu sein und habe meine Kollegen der bildenden Kunst und Fotografie beneidet, dass die sich sofort mit dieser anderen Umgebung auseinandersetzen konnten. Und ich hatte mir vorgenommen, nichts über Italien zu schreiben, weil das ja wirklich von Tonnen sind, die von Deutschland aus über Italien geschrieben worden sind. Und dachte dann aber, irgendwie sowas würde ich auch gerne machen, um mich hier heimischer zu machen, und habe dann mit so Skizzen angefangen, wobei die eigentlichen Dinge, und dazu zählt auch Augusto der Richter, dann erst im Nachhinein entstanden sind. Also es gibt eigentlich jetzt in dem Sinne nichts Verbindendes als den Hintergrund Italien. Als ich die 9 Geschichten dann nebeneinander legte, war ich dann doch überrascht, wie viele von ihnen, ich weiß jetzt nicht genau, 5 oder 6, haben doch immer irgendwie Flüchtlinge, Prostituierte, die irgendwie aus Afrika gekommen sind, oder ein Hausmeister aus Darfur, oder also doch immer irgendwie diese Flüchtlingsproblematik zum Hintergrund.
Was mir auch aufgefallen ist, also eine Art, die schon in der ersten Geschichte in gewisser Weise auffällt, ist, es ist wimmelt von Geschichtenerzählern in diesem Buch. Also der Beginn der ersten Erzählung, wenn ich da ganz kurz nur zitieren darf, liest sich so: Mein Onkel F., der kein richtiger Onkel ist, sondern der jüngste Vetter meines Großvaters, erzählt seit einigen Jahren vom Krieg. Also im ersten Satz berichtet dieser Ich-Erzähler schon von einem anderen Erzähler. Mhm. Was hat es mit dieser Fülle von Erzählern auf sich? Was hat sie an dieser Konzeption gereizt?
Ich muss gestehen, dass mir das gar nicht so bewusst gewesen ist. Jetzt, wo die das sagen, fällt mir das auch auf. Naja, wenn man in der Fremde ist, ist man natürlich darauf angewiesen, dass andere einem etwas erzählen. Ich kann leider ganz schlecht Italienisch, also aktiv so gut wie gar nicht, verstehe ein bisschen was. Und wenn da ein Ich vorkommt, dann musste ich dem natürlich auch irgendwie einen Grund geben, warum er in Italien ist. Und habe dann gesagt, also warum soll ich was erfinden? Ich mache den jetzt mir ähnlich, der ist also Stipendiat dieser Villa Massimo. Aber das heißt natürlich nicht, wenn ich schreibe, dass ich das bin. Und selbst dieser Onkel ist erfunden. Also nicht ganz, aber doch zum Teil eben auch Erfindung.
Sie haben jetzt gerade schon eben diesen Stellenwert von Italien oder von dieser Italienreise auch so betont, was ja der Ort eben dieser ganzen Erzählungen ist. Ich hatte aber zwischendurch auch manchmal den Eindruck, dass es mehr ist als eben einfach nur ein Ort, wo diese Geschichten spielen, sondern dass Italien in gewisser Weise auch so ein Motor für die Erzählung oder die Erzähler ist. Können Sie diesen Eindruck nachvollziehen oder beziehungsweise welchen Stellenwert hat Italien aus Ihrer Sicht für diese Geschichten?
Naja, das sind so Erzählungen, die wären hier nicht entstanden oder eben ganz anders geworden. Zum einen hat ja Italien das, weshalb wir ja da auch so oft hinfahren, dass man da eigentlich, ohne dass man irgendwas Besonderes tut, in die Geschichte hineinsteigt. Also das muss nicht gleich Sizilien sein, wo das vielleicht besonders extrem ist, aber eigentlich gibt es ja in Italien, und je südlicher man kommt, umso stärker wird eigentlich dieses Erlebnis, ist die Geschichte gegenwärtig. Und sie wird eben durch das, was man betritt, was man sieht, ist sie da. Aber wenn man dann anfängt zu lesen, also ob das jetzt Syrakus mit dem Peloponnesischen Krieg von Thukydides und so weiter, also es gibt so viele Dinge, wo sich unsere Kultur da wie in so einem Sammelbecken wirklich versammelt hat. Also man hat das da. Und zum anderen ist, glaube ich, Italien natürlich noch anders als Deutschland prädestiniert dafür, diejenigen aufzunehmen, die übers Meer kommen, aber eben auch aus Südosteuropa. Ich habe das so empfunden, dass die Illegalen, die Einwanderer, die versuchen, in Westeuropa eine Bleibe zu finden, dass das sich in Italien noch in einer größeren Drastik abspielt, als das in Deutschland ist. Also ich bin dann auf viele gestoßen, die so Hausangestellte hatten, die kaum ein Wort Englisch oder gar Italienisch konnten und da wirklich furchtbarst ausgebeutet wurden. Oder man saß einfach auch auf den Straßen. Und da prallt das natürlich einerseits so zusammen, diese wunderbare Landschaft, ja, dieses meistens ganz gute Klima und dann eben diese Kontinuität der Geschichte, wo man das Gefühl hat, es ist eigentlich nichts vergangen, alles ist im Heute.
Das heißt, es war für Sie auch so ein Zusammentreffen, sage ich mal, von der Geschichte oder auch von dieser kulturellen Tradition, die man ja immer mit Italien verbindet, auch gerade diese literarische Tradition von Italienreisenden, sage ich mal, und aber auch der zum Teil sehr harten Gegenwart in dem Land.
Ja, also dieses Aufeinandertreffen dieser Dinge, die ganz egal, wo man hinging, also ob das eine Kreuzung in Rom war oder eben der Supermarkt, in dem diese Männer stehen, die versuchen da einen Euro zu ergattern und sich auch gegenseitig dann bekämpfen, wer darf jetzt den Wagen hinschieben und wer bekommt das jetzt. Natürlich fließt gerade in so eine Erzählung wie Augusto der Richter ist natürlich auch sowas wie ja, 1001 Nacht, ja, also der Anfang, also ein Träger, der auf dem Markt sozusagen jemand angeheuert wird, etwas nach Hause zu tragen. Das ist ja so ein uraltes Motiv und andererseits auch das, was da passiert. Mich hat Pasolinis 120 Tage von Sodom auch, das ist ja so ein gewisser Fixpunkt. Ein für mich unerträglicher Film, den ich nie ganz sehen konnte und trotzdem, glaube ich, ein ganz wichtiger Film. Also das sollte man nicht vergessen, dass natürlich auch immer literarische Modelle, Muster eine Rolle dabei spielen. Und zum Teil sind die halt italienisch, aber eben nicht nur.
Zu diesen literarischen oder grundsätzlich auch künstlerischen, ich sag mal, Prätexten, die man da irgendwie vermuten kann. Der Untertitel dieses Buches ist ja, das haben wir jetzt schon gesagt, italienische Skizzen. Und damit haben Sie es ja, finde ich, sehr schön irgendwie geschafft, an viele literarisch bereits genutzte Titel so ein bisschen gedanklich zu erinnern und gleichzeitig so ein bisschen daran vorbeizuarbeiten. Also man kann an römische Erzählungen denken oder an Goethes italienische Reise oder an römische Elegien. Spielten solche Texte, man kann da ja tatsächlich noch an viele andere denken, bei der Arbeit an dem Buch auch eine Rolle?
Ja, ich habe vor allem alte Texte gelesen, also auch diese Gesta Romanorum, also diese alten, ja, frühen mittelalterlichen Sagen, die ja dann gar nicht immer nur in Italien entstanden sind, aber eben auch vielfach dort spielen. Also das war schon alles da. Wichtig ist für mich auch der Begriff der Skizzen. Zum einen sind ja in diesem Buch auch noch 48 Fotografien von Matthias Hoch. Also es gibt literarische Skizzen und es gibt eben auch fotografische Skizzen. Das finde ich ganz schön, so dieses Zusammengehen. Und andererseits ist es auch vom Anspruch her. Also ich bin nicht der da die italienischen Gemälde liefert, sondern es sind eben tatsächlich Skizzen auch. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn man da nur so kurz letztlich ist.
Ich habe mich in dem Zusammenhang auch gefragt, gerade dadurch, dass diese Tradition der nach Italien fahrenden Autoren gerade aus Deutschland so stark besteht, ist das nicht eigentlich auch was, wo man vor zurückschreckt, sich da selbst so in diese Tradition einzuschreiben und hineinzustellen?
Ja, ganz sicher. Also deshalb hatte ich das auch überhaupt nicht vor. Und wie gesagt, es sollten dann auch einfach nur so ein paar kleine Sachen werden, eher um mich da noch mehr zu Hause zu fühlen. Aber mit der Zeit merkte ich, dass da doch 3, 4 größere Erzählungen entstanden sind, von denen ich hoffe, so wie Augusto der Richter, dass sie etwas fassen, was eben die heutige Welt ausmacht. Aber ich habe das dann sehr oft in den Rezensionen erlebt. Das ist ja 2010 erschienen. Das sagt, oh, jetzt kommt da noch einer und schreibt das eine Villa Massimo-Erinnerung. Das ist natürlich wirklich zum Gehen. Ich bin andererseits sehr froh, dass ich nicht all die Dinge erleben musste, die ich da beschrieben habe. Vielleicht wird er heute der Band anders aufgenommen.
Was ich sehr schön fand an dem Band und was sich ja auch von dieser Tradition in gewisser Weise sehr stark absetzt, ist, dass sie nicht unbedingt dieses große Erhabene in den Blick nehmen, sondern zum Beispiel in Augusto der Richter eben an diesem italienischen Supermarkt starten, also bei etwas ganz Banalem, sage ich mal, oder zumindest Alltäglichen. Was hat für Sie dieses Alltägliche zu erzählen, gerade auch in diesem Land, anders vielleicht als dieses pompöse Erhabene, das ja viele in Rom auch gesucht und gefunden haben?
Ja, das Schöne an diesem Aufenthalt war, dass man einen Alltag hatte, der vielleicht jetzt nicht dem der anderen Römer so glich, aber doch Ähnlichkeiten hatte. Und das Erlebnis so eines Supermarktes, der auf den ersten Blick natürlich also vielleicht ein bisschen üppiger und schöner ist, aber doch, man denkt mal, naja, das kennste, wie das funktioniert. Und dann bricht da sowas völlig anderes ein, was ich nicht kannte, eben die da die Tüten packen und eben einem auch nach Hause tragen. Und das war halt so eine Erfahrung, da war man dann schon jedes Mal bei diesem Einkauf konfrontiert. Wie verhält man sich? Also ordnet man sich der Hierarchie, vorgegebenen Hierarchie unter? Also nimmt man man jetzt den, der einem da zugewiesen wird oder gleich der Chef, der sich aufdrängt oder sagt man, nee, jetzt arbeite ich mit dem da zusammen. Also man war selbst plötzlich auch gefordert, auch wenn das natürlich jetzt ein lächerliches Niveau ist, aber man musste sich halt da auch dazu verhalten.
Können Sie vielleicht von diesem Alltag ein ganz bisschen erzählen? Also wie sah diese Zeit für Sie in Rom aus?
Ach, wissen Sie, das war ein einziger Luxus. Wir waren 10 Stipendiaten, zum Großteil mit Familie. Also natürlich ist man beschäftigt mit Kindergarten und Schule und solchen Dingen und lernt da eben auch Dinge kennen, die man nicht kannte. Aber wir haben alle wie die Verrückten gearbeitet. Das war eines der Jahre, wo ich so viel gemacht habe wie sonst nie. Und andererseits, glaube ich, auch viel Zeit für die Stadt verwendet habe. Und wir hatten auch die Möglichkeit von wunderbaren Führungen und sind in Dinge reingekommen, in die man normalerweise gar nicht hineinkommt. Also insofern war es ein Alltag, der dem von ja hier in gewisser Weise schon glich. Aber jeder Schritt hinaus war natürlich einer nach Rom und da war halt die ganze Welt. Aber sonst lässt sich über den Alltag halt, das ist halt, dass man schreibt, dass man sich um die Kinder kümmert, dass man E-Mails beantwortet. Also das ist nicht spektakulär.
Ja, der Regisseur Ulrich Lampen hat es jetzt ja unternommen, diese Geschichte hörbar zu machen. Und ich hatte den Eindruck, dass das gerade bei Augusto der Richter dieser Idee der mündlichen Erzählung, die diese Geschichte ja in sich birgt, eigentlich sehr entgegenkommt. Können Sie aus Ihrer Sicht ein bisschen beschreiben, wie viel Hörbares oder so Akustisches in den geschriebenen Geschichten besteht?
Die Aufgabe beim Hörspiel, die ich so schön finde, ist, es muss alles gesagt werden. Es kann nichts gezeigt werden. Es muss ja alles sozusagen ausgesprochen werden. Oder man muss eben sagen, jetzt müssen die oder diese Geräusche kommen oder der Regisseur macht das für einen. Für mich ist es immer ganz interessant, das so zu schreiben, dass es eben tatsächlich dann ein Hörspiel wird. Und gerade die Dinge, die sich erstmal so anbieten, wo man denkt, das kannst du so nehmen, geht eben dann nicht. Und eigentlich muss man die Geschichte nochmal neu erfinden. Und da ist man sofort unsicher, weil man den kann ich da jetzt nochmal so reinsteigen und bin dann aber auch dem Redakteur und aber eben auch dem Regisseur und den Schauspielern sehr dankbar, dass da etwas wird, was ich eben so natürlich gar nicht gehört habe.
Wie waren Sie in diese Produktion selbst eingebunden? Also wie sah dieser Prozess dieses Umdenkens auch für Sie aus?
Das war halt die Erstellung des Textes und dieses Denken vom Hörspiel her. Und wo knüpfe ich das an? Also das sind also viele Dialoge, gerade so am Anfang, die gibt es natürlich in der Geschichte nicht. Da kann man in der Prosa das ganz anders einführen. Also so eine Aufbruchstimmung, die muss man halt im Hörspiel dann erstmal herstellen und durch Sätze und was war ja was, der eine hat die Schildkröte vergessen oder was, oder die Jacke und dies. Also das muss man halt ein Neues dazu schreiben und hat dann aber schon auch so die Hoffnung, ach schön, jetzt könnte man das mit ähnlichen Stimmen besetzen. Und wenn man sich das dann so als Klangteppich oder eben auch als Gesprochenes vorstellt, das ist ein großer Reiz. Und es ist natürlich sehr aufregend, wenn man es dann fertig hört.
Ich habe noch eine letzte Frage über das, was man eben nicht hören oder lesen kann in dieser Geschichte, was ich aber sehr spannend finde. Sie beginnen die Geschichte ja damit, dass der Erzähler einräumt, dass hier nicht alles erzählt wird, weil ihm auch nicht alles erzählt wurde. Also quasi mit einer kleinen Lücke in der Erzählung. Was ist das für ein Spiel, das da mit dem Nicht-Erzählten getrieben wird?
Ja, dass man vielleicht dem Hörer oder Leser, das gibt es auch im Buch, signalisiert, da ist vielleicht noch einiges, was nicht so ausgesprochen wird, was der Ich-Erzähler durchaus vielleicht sogar auch aussprechen könnte. Also es hat so eine Unvollständigkeit, die, glaube ich, dann auch für Mutmaßungen oder Ergänzungen, die aber vielleicht aus dem Text heraus nahegelegt werden, ja, einen Freiraum bildet. Also nicht alles, was da ist, wird auch gesagt, so ungefähr.